Ja, herzlich willkommen zu Folge 5 des Kritik.de Podcasts aus Cannes. Heute sind wir zu fünft. Und zwar mit den Kritik.de-Lern Philipp Schwarz, Friedrich Jäger und mir Tilka Dritzke. Dazu haben wir noch Hanna Pilatik von Spiegel Online und Alexandra Seibel vom Kurier. Und wir reden heute über den von allen viel erwarteten Film von Terrence Malick und danach noch über zwei weitere. Wollen aber jetzt keine weitere Zeit verlieren und über A Hidden Life reden. Und Hanna wird uns in diesen Film einführen.
A Hidden Life hätte mal Radegund heißen sollen. Das, unter dem Namen ist der Film in der Imagination schon seit Jahren, glaube ich, rumgewabert. Jetzt heißt er Hidden Life und der Sinn hinter diesem Titel erschließt sich während des Films, aber auch zum Schluss nochmal. Es geht darum, ein Leben, das vielleicht im Verborgenen geblieben wäre, aufzudecken, an es zu erinnern, eben ein, auch, man kann es so banal sagen, doch ein filmisches Denkmal zu setzen. Die Person ist Franz Jägerstätter, ein Bauer aus einem Dorf namens Radegund, der sich im Zweiten Weltkrieg verweigert hat, einen Eid auf Hitler zu leisten, um bei dem Wehrdienst teilzunehmen. Er wurde daraufhin verhaftet und auch schließlich hingerichtet. Und Malick greift diese Geschichte auf in seinem sehr typischen elegisch-schwelgerischen Stil. Er fängt mit dem typischen Malick-Paar an, das durch hohe Gräser streift. Das sind Darsteller August Diehl und Valerie Pachner, den man jetzt aus Der Boden unter den Füßen kennt. Und sie fangen erstmal an, wie ein typisches Malick-Paar, ob es nun Ben Affleck oder Brad Pitt ist, eben im Glück zu schwelgen. Und dann kommt dann doch die Geschichte in Form des Nationalsozialismus und halt eben des großen Dilemmas von Franz Jägerstätter in die Geschichte rein. Und über die Entwicklung müsste man jetzt halt eben reden, ob das gelungen ist, was dann Malick in 3 Stunden ausbreitet.
Dann gebe ich diese Frage doch einfach mal weiter in die Runde. Alexandra, ist das für dich gelungen?
Ja, ich finde es sehr gelungen, obwohl ich am Anfang auch ein bisschen in Sorge war, wir bleiben in diesem Heimatidyll und das bleibt dann in diesem schwelgerischen Zustand. Aber das, was mir zuletzt bei Malick nicht mehr gefallen hat und zuletzt bei Trees of Life schon, aber danach nicht mehr, eben dieses assoziative, die assoziative Kamera, diese Weitwinkel, die Schwenks, das finde ich funktioniert in diesem Film wieder wunderbar, weil er doch durch sein narratives Korsett diese Art von Ausschweifung, wenn du so willst, visuelle sozusagen zusammenbringen muss wieder. Und ich finde, er ist ein Meister darin, so Aggregatzustände zu erzählen. Also wenig, also sozusagen das Subjektive, das erzählt wird, eben das Leid des Krieges, die Trennung, dieser innere Konflikt, was tue ich, wird sozusagen über die Körper erzählt, die er in Zusammenhang stellt, durch die Bewegungen, die er mit der Kamera macht. Also so ein Effekt, der erzeugt wird. Den finde ich ganz toll und gleichzeitig, also er affiziert die Körper, finde ich, und gleichzeitig, wie er auch dann die Leute dauernd arbeiten lässt. Also das konstante Leben am Land ist durch diese Arbeit geprägt und dann auch gleichzeitig durch die Arbeit am Schmerz, die dann oft über diese Leute hereinbricht. Und das fand ich eigentlich sehr beeindruckend und gar nicht nervig, wie ich gefürchtet habe am Anfang, aber es entwickelt dann einen Sog, der dann auch natürlich durch die Musik und die Erhabenheit der Natur, die da einfließt, dann wirklich beeindruckend wird und wirklich traurig am Ende. Und ich finde auch, weil du gesagt hast, vorhin Hidden Life, ich habe mir dann auch dauernd die Frage gestellt beim Zuschauen, ist es das wert? Weil der Priester sagt zu ihm, du brauchst doch hier nur unterschreiben, Gott sieht dein Herz, es ist egal, was du da unterschreibst, du bist ja trotzdem kein Nazi sozusagen. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich auch ein Waste, dass man sich da umbringen lässt und 2 Jahre später ist der Krieg aus und das ist eigentlich egal gewesen. Aber dann gibt es ein Schlusszitat von George Sand, wo steht, George Eliot, wo dann gesagt wird, dass es dieses verdeckte Leben vielleicht trotzdem daran beteiligt ist, dass wir jetzt ein besseres Leben führen. Also sozusagen auch diese kleinen im Hintergrund passierenden Dinge einen Effekt haben auf das, wie wir jetzt leben. Und das fand ich dann nochmal, also auch obwohl es ein ahistorisches Event ist, so schreibt das, also so ist das irgendwie formuliert, bekommt dann doch eine historische Dimension. Ja, das fand ich dann ganz schön noch als Abschluss.
Ja, also genau, da würde ich gerade mal einhaken mit diesem Effekt, was bei Malick ja wirklich immer toll ist und das fand ich hier wieder auch, dass man wirklich sich 3 Stunden in so einer Zeitlichkeit befindet, die komplett anders funktioniert. Also diese Filme haben immer so eine Strukturlosigkeit, die dann wirklich, wo diese Welt nur noch irgendwann aus irgendwie Bildern, Schnitten und Stimmen und ich wirklich dann irgendwann nicht mehr wusste, ist jetzt 1 Stunde vorbei, sind jetzt 2 Stunden vorbei. Das ist wirklich also so eine reine irgendwie filmische Materie, in die man da geworfen ist. Genau, das, also so als so... Natürlich ist das natürlich immer so ein bisschen schwierig bei Malick, finde ich. Er macht ja irgendwie immer das, was Malick einfach macht. Und dann gibt es natürlich immer wieder dieses Love-it-or-hate-it-Ding. Ne? Es gibt Leute, die das alles albern finden, es gibt Leute, die das alles toll finden. Das macht es einem, finde ich, manchmal so ein bisschen schwierig, so ein informiertes Urteil über seine Filme so im Einzelnen. Also man wird dann schnell zurückgeworfen auf so eigene Genau, so eigene affektive Sachen, wo ich auch nicht in diesem Film nicht bei allem irgendwie immer mit drin war und dabei war. Also auch dieser Naturpart, das ist mir irgendwann manchmal auch so ein bisschen auf den Nerven gegangen. So. Aber jetzt frage ich mal nach anderen affektiven Erfahrungen oder auch nicht affektiven. Frederik oder Philipp, wer darf
also, zuerst? Klar, also so affektive Reaktionen oder Sachen, die dann auch mit eigenem Geschmack zu tun haben, gibt es natürlich hier wie anderswo auch. Ich bin ein bisschen empfindlich für das ständige Flüstern und wenn so bedeutungsschwangere Sätze geflüstert werden über elegische Bilder, dann ist das nicht ganz einfach für mich damit umzugehen. Ich habe so Abwehrreflexe und ich finde, das, was Alexander meinte, ist hier besonders wichtig, dass man ständig Intentionen hat, die eben historisch bedingt sind und dass man also durch die Narration eben ein anderes Verhältnis gewinnt zu diesem ja, Elegischen. Und das Historische, also dass es eben ein Film ist, der in der Vergangenheit spielt und die abgeschlossen ist und wir kennen das Ende und wir wissen eh, worauf es hinausläuft, das funktioniert, finde ich, ganz gut mit dem Stil von Malick, dass man eben aus dieser Zeit herausgehoben ist und dass man eh immer schon weiß, worauf es hinausläuft. Und das ist irgendwie so der Fatalismus passt zu Malick oder Malick passt zum Fatalismus.
Gebe ich das nochmal an Philipp weiter. Geht es um Fatalismus? Also wir haben jetzt noch wenig geredet über sozusagen die Fragen, die ja schon auch im Hintergrund stehen, wie Gutes tun. Und vielleicht kannst du da noch etwas einhaken.
Ja, ich meine, das Fatalistische, also ich meine, es ist ja interessant, dass er quasi, also zum einen, dass, ich meine, Malick hat ja immer schon hat ja so etwas Sakrales und das ist jetzt eigentlich so, das erste Mal, dass er quasi, wenn man so will, tatsächlich einen Film über einen Heiligen, selbst aus so säkulärer historischer Perspektive dreht. Ich finde ja tatsächlich so diese gewisse Statik, die dieses eigentliche, diese Entscheidung zum Widerstand hat, durchaus auch eine Stärke des Films, quasi, dass eben so von vornherein, ich meine, ich habe jetzt eh auch in meinem Text ein bisschen geschrieben, dass einfach die moralische Situation einfach so eigentlich tatsächlich komplett klar ist. Also es ist eigentlich gar kein moralisches Dilemma, quasi. Und selbst, es ist ja interessant, es gibt ja immer wieder so, sage ich jetzt mal, Nazi-Figuren, die Jägerstädter gegenübertreten und ihn entweder quasi überzeugen wollen oder quasi von seinem Widerstand abbringen wollen, entweder indem sie so versucherartig ihn zur Unterschrift neigen wollen oder in irgendeiner Form. Also ich habe das Gefühl, dass selbst die Nazis, die da auftreten, jedenfalls so tun, als würden sie genau wissen, dass moralisch quasi natürlich eher so im Recht ist. Und selbst ihre Argumentation quasi geht davon aus, dass der Nationalsozialismus moralisch quasi korrupt ist. So. Also diese moralische Lesbarkeit ist irgendwie für alle da. Und es geht quasi nur darum, dass eine Person oder mehr, also quasi, es ist ja doch auch die Geschichte dieses Ehepaars, nicht bereit ist, so diese Selbstverleugnung durchzuziehen. Das fand ich irgendwie interessant. Ich finde tatsächlich, jetzt, weil du auch gesagt hast, dass Malick immer sein Ding macht, mir hat der Film teilweise vor Augen, weil ich auch ein paar Mal raus war, aber aus irgendeinem Grund hat mich das mehr für den Film eingenommen, weil mir halt klar ist, okay, es reicht einfach nicht nur, dass die Kamera so ein bisschen herumgleitet und ein paar irgendwie, wie gesagt, so ein elegischer Tonfall angeschlagen wird, sondern wenn es funktioniert, macht es halt doch noch was Eigenes. So. Aber ich habe jetzt lang geredet, deswegen.
Also mit Fatalismus und halt irgendwie moralischer Eindeutigkeit kann ich mit dem Film nicht so sehr was anfangen, aber vielleicht ist es das, was du meinst, es gibt eine klare Perspektivierung eben in die Ewigkeit hinein, also in das Leben danach, im Himmel, was sich die beiden Hauptfiguren versprechen, weil sie halt eben tiefgläubig sind und diese Perspektivierung in die Ewigkeit, die funktioniert halt für mich bei Malick in so Momenten wie halt eben in Night of Cups oder Song to Song, wo es um halt irgendwie reiche Banker oder Musikmanager geht halt irgendwie nicht. Und hier funktioniert es dann doch, weil es halt eben um eine Märtyrertat geht und eben die Versöhnlichkeit, die in der Perspektive besteht, dass man sich im Himmel wieder trifft. Und die hat hier einen Pathos, der total greift und den Malick, glaube ich, wirklich lebt für sich. Also da sind halt eben so der Glauben der Figuren und sein Glaube so deckungsgleich, dass da halt eben auch, finde ich, diese Perspektivierung halt irgendwie so aufgeht. Also es ist wie diese Methode Malick, die sich irgendwie über ein Thema deckt, schiebt und dann halt einfach so eine Deckung bekommt hier.
Ja, und gerade dieses Pathos in Verbindung mit dem Hidden Life finde ich da nochmal wichtig. Also dass es nicht sozusagen um den Pathos von etwas geht, was ohnehin schon irgendwie pathetisch aufgeladen ist, sondern eben was hervorbringen will. Und auch irgendwie, ich fand ja auch Franz Rogowski toll in seinen kleinen Momenten, der wirklich hier so eine Antithese des Faschismus ist und irgendwie immer so Spaß macht und irgendwie die. Und das ist auch nochmal dann quasi ein Hidden Life im Hidden Life, was irgendwie mir auch nochmal irgendwie als Kleinigkeit jetzt am Rande so irgendwie Spaß gemacht hat. Wenn sonst niemand mehr über Malik noch was zu sagen hat, gehen wir weiter und reden über einen anderen Wettbewerbsfilm. Und zwar machen wir jetzt The Whistlers von Cornelio Porumboiu. Und in diesen Film wird uns Frederik kurz einführen.
Ja, das ist nach Der Schatz oder The Treasure, der neue Spielfilm von Porumboiu. Zwischenzeitlich war er auch mit einem Dokumentarfilm oder einem Essayfilm im Berlinale Forum. Nach dem Certain Regard ist er jetzt im Wettbewerb mit diesem Film vertreten. Und es ist erst einmal strukturell eine Komödie, die mit Noir-Motiven, Gangster-Geschichten operiert. Der Plot ist ziemlich außergewöhnlich, nämlich erstmal, dass der Protagonist Christy nach La Gomera kommt, um dort eine antike, bis heute praktizierte Pfeifsprache zu lernen, nämlich um einen Gefängnisausbruch zu arrangieren. Und diese Pfeifsprache gibt es auf La Gomera wirklich. Sie ermöglicht quasi in jeder Sprache zu sprechen und so auch auf Rumänisch und auf Spanisch, und der Film macht sich auch einen Spaß daraus, dieses Pfeifen und sich Verständigen komödiantisch zu inszenieren. Und dann ist es ein Film über Korruption in Rumänien. Über ist vielleicht nicht ganz richtig, aber er nutzt auf jeden Fall diese Motive für viele komische Momente und ist fragmentarisch aufgebaut und erzählt von verschiedenen Figuren, unter anderem Gilda, der Femme Fatale.
Na, fragmentarisch ist vielleicht so ein bisschen das Stichwort. Also er springt wirklich tatsächlich in den Zeiten, stellt in Unterkapiteln, also die Titel der Unterkapitel beziehen sich immer auf bestimmte Figuren. Und gerade im Vergleich zu der Schatzfilm, der ja wirklich ganz klar von hinten nach vorne eine Schatzsuche erzählt, ist das ja schon ein interessanter nächster Film. Ich frage mal Hanna oder Alexandra, wie hat euch denn der Film vielleicht auch ein bisschen im Vergleich zu diesem Der Schatz gefallen?
Ich hatte ja das Gefühl, dass ich die ganze Zeit Porumboiu auf falsche Fährte gelockt hat und die ganzen Spuren, die er ausgelegt hat, toll mich in die Irre geführt haben, weil eben die Filme vorher immer sehr prozessual waren. Das hatte ich auch irgendwie als Vorfreude hier formuliert, und der ist komplett anders. Die ganze Pfeifsprachen-Lehrveranstaltung fällt minimal aus. Die ist dann total lustig, aber sie führt halt eben völlig woanders hin als jetzt irgendwie die doch Sprachanalyse bei Police Adjektiv oder halt eben die Spurensuche, die Schatzsuche bei Der Schatz. Und hier zeigt sich, glaube ich, auch eben schnell, was Porumboiu hier mal will. Also er reißt halt eben auch Motive aus seinem eigenen Werk an, aber zitiert auch viel Filmgeschichte und setzt das irgendwie auf so eine eigene, dann doch irgendwie sehr rumänische Art zusammen. Also es gibt halt internationale Schauplätze, es wird auch noch zum Schluss in Singapur gedreht und La Gomera und Bukarest und sowas. Alles ist irgendwie da, und es gibt eine Femme Fatale und es gibt internationale Verbrecher und sowas, und es gibt halt irgendwie einen Heist, der gelingen soll, und Korruption und undurchsichtige Polizisten und sowas. Und alles setzt sich dann doch halt irgendwie aus Bestandteilen zusammen, die irgendwie dann doch was sehr Rumänisches und sehr Porumboiu-haftes haben. Und das ist halt irgendwie schon eine ziemliche Kunst, aus diesen Zitaten oder Versatzstücken dann doch was sehr Abgeschlossenes, für sich auch irgendwie Sprechendes zu schaffen.
Ja, Alexandra, hat die Pfeifsprache dich in ihren Bann ziehen können?
Die Pfeifsprache. Ich fand besonders gut, wie der eine Pfeiflehrer erzählt, wie man am besten den Finger in den Mund steckt, um zu pfeifen, und zwar in so einem Winkel, wie wenn eine Kugel in den Kopf eintritt und beim Ohr wieder heraustritt. Und so muss man den Finger halten. Das fand ich ganz originell. Ich habe mich dauernd gefragt, wie ich die Figur der Femme Fatale finde, die ja eben so im Neonar klassisch eingesetzt wird, also Titte, Körper, Hochhacke, Schuhe, schön und so, also eigentlich sehr fetischisiert auch, aber gleichzeitig, finde ich, gelingt es ihm doch sozusagen in diesem Zitat, was die klassische Femme Fatale ist und indem er sie auch herzeigt in ihrer Schönheit, in gewisser Weise doch zu ernüchtern auf eine gute Art, aber ich würde da gerne eure Meinung noch dazu wissen, also ich habe das noch nicht ganz fertig gedacht, aber weil sie ist schon sehr klassisch, also die einzige Person, die man nackt sieht, ist sie beim Sex und so, und sie ist richtig so am Tableau die ganze Zeit, aber gleichzeitig hat sie doch einen Griff auf die Situation, aber da würde ich gerne noch eure Meinungen hören.
Ja, es ist, ich finde das gar nicht so einfach zu entschlüsseln, wie so die Intentionen der verschiedenen Figuren zueinander stehen, weil auf eine Art und Weise ist es ist so eher die Lethargie oder Apathie des Protagonisten, finde ich, für deren Verhältnisse wichtig. Zwar will er vielleicht irgendwie doch was von den Möglichkeiten, er ist Polizist und soll jetzt irgendwie das arrangieren, dass da irgendwie viel Geld beiseite geschafft wird und eben verfällt offensichtlich, zumindest narrativ, also von der Geschichte her ist es klar, dass er der Femme Fatale verfällt, aber eigentlich sieht man es nicht. Also, und das ist irgendwie für die meisten Figuren so, also man kriegt irgendwie mit, welche Rolle die spielen, wo sie irgendwie auf dem Schachbrett stehen, so, aber es geht nie darum, dass das jetzt affektiv übersetzt würde.
Ja, also genau, ich glaube, im Zentrum steht tatsächlich schon die Korruption an sich und was die Korruption dann auch mit so einem Genrefilm macht, weil wenn sozusagen alles käuflich ist und der Polizist sozusagen gekauft wird von der Chefin, also sozusagen alle irgendwie in so einer Ökonomie drin sind, dann werden natürlich auch die Plot-Twists irgendwann einfach sozusagen immer weitergehen, bis es irgendwie kein Ende gibt. Das fand ich irgendwie ganz interessant über die, stimmt, die Femme Fatale ist dann letztlich eine der wenigen sozusagen, die am Schluss oder die sozusagen sich durch diesen Film zieht als eine Konstante oder als eine, die irgendwie dahinter steht. Hanna?
Ja, die Figuren haben ja alle keine Agency auf eine Art, weil sie halt eben durch Verbindlichkeiten, Erpressung oder sowas einfach keine Spielräume haben. Und da ist dann, glaube ich, die Femme Fatale eben eine sehr typische Figur in diesem Porrombolo-Ensemble. Und eigentlich haben sie alle, wenn ich gerade darüber nachdenke, in seinen Filmen keine Agency und sind auch eben deshalb irgendwie keine Heroen, auch wenn sie halt eben dann doch zum Teil gute Dinge tun. Aber halt eben die Spielräume, die sie zugestanden bekommen von der Gesellschaft oder dem Film, der diese Gesellschaft verzerrt darstellt, sind so klein, dass man da halt einfach nur auf sich ganz fein manövrieren kann. Und das ist, glaube ich, auch das, was dann die Jill da eigentlich so da reinfügt, auch wenn sie halt eben klischeertere Vorbilder hat als vielleicht die anderen Figuren.
Ich glaube, also in Der Schatz ist es ein bisschen anders. Also ich hatte den Eindruck, dass bei Der Schatz tatsächlich der Protagonist ziemlich emotional aufgeladen wird, auch mit dem, was er für seine Familie bereit ist zu tun. Und natürlich wird er auch gezwungen in eine Situation, aber wird sehr viel mehr als alle anderen auch mit dem, was er am Schluss leisten kann. Also mit seiner Heldentat am Schluss ist er irgendwie... wird er eben viel mehr zum Helden, als das hier der Fall ist.
Aber ich glaube, die Agency, also auch in Der Schatz sozusagen, wird sozusagen in Gang gebracht vom Schatz, so, ne? Und das ist ein bisschen hier einfach auch der Punkt. Also auch hier geht es ja um Geld letztlich, was irgendwo sozusagen als Objekt des Begehrens existiert. Und damit, glaube ich, kommen wir einfach mal zum Schluss und hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.
Tschüss.
Ciao. Ciao.